Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Ich begrüße Sie herzlich zum Rabe Info vom Dienstag, den 13. April. Heute mit den folgenden Themen: Faktisches Kundgebungsverbot im Kanton Bern. 10 Organisationen haben beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht. Dann: Was tun bei Angriffen gegen PolitikerInnen im Internet?
Es kann auch gesellschaftlich problematisch sein, wenn Aggression im Internet einfach ignoriert wird, weil es kann zu einer Normalisierung von Aggression führen.
Eine Soziologin spricht über ihre Forschungsergebnisse. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Elias Fischer.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Katrin Hiss.
Voraussichtlich Ende Mai sollen alle erwachsenen Personen im Kanton Bern einen Impftermin bekommen können. Das schreibt heute die Zeitung Der Bund auf Nachfrage bei der kantonalen Gesundheitsdirektion. Noch immer fehlten Impfdosen, weswegen die Impfkampagne nicht im geplanten Tempo voranschreiten könne. Die Gesundheitsdirektion geht davon aus, dass sich rund die Hälfte der Bevölkerung impfen lassen werde. Das entspricht in etwa 500.000 Personen. Die Treibhausgasemissionen in der Schweiz stagnieren. Darüber informierte gestern das Bundesamt für Umwelt BAFU mit Bezug auf Zahlen aus dem Jahre 2019. Somit werde die Schweiz ihr Klimaziel, das sie sich für das Jahr 2020 gesetzt hatte, höchstwahrscheinlich verfehlen. Laut dem BAFU trage der Verkehr am meisten zur CO2-Bilanz der Schweiz bei. Der Klimastreik zeigte sich in einer Mitteilung entsetzt über die stagnierende Entwicklung. Diese Zahlen sind ein Skandal. Mit diesem Reduktionstempo erreichen wir null Treibhausgasemissionen in 154 Jahren, so der Klimastreik. Gestern reichten rechtskonservative Kreise ihr Referendum gegen die Ehe für alle ein. Während der Übergabe bei der Bundeskanzlei kam es zu Protestaktionen von BefürworterInnen der gleichgeschlechtlichen Ehe. Ins Ausland. Das syrische Regime habe für 3 Jahren einen Chlorgasangriff verübt. Zu diesem Schluss kommt die Organisation für das Verbot chemischer Waffen, OPCW. Der Angriff ereignete sich in der Nähe der Stadt Aleppo. 12 Menschen seien durch das Gas verletzt worden. Die Assad-Regierung dementierte stets den Einsatz von Chemiewaffen in dem seit über 10 Jahren schwelenden Konflikt. Japan will verseuchtes Wasser der Reaktorkatastrophe Fukushima ins Meer leiten. Einen entsprechenden Entscheid fällte gestern die Regierung mit der Begründung, dass dies die beste Option sei. Bevor das Wasser abgeleitet werde, wollen die Behörden dessen Verschmutzung auf ein zulässiges Maß verringern. Der ganze Prozess dauere vermutlich mehrere Jahrzehnte, so die deutsche Zeitung Die Zeit. Im Moment lagere das verseuchte Wasser noch in riesigen Tanks. Es handelt sich dabei um eine Menge, die etwa 500 olympische Schwimmbecken füllen könnte. Und wir bleiben noch in Japan. Noch nie haben japanische Kirschbäume so früh geblüht wie in diesem Jahr. Darüber berichtet die deutsche Tageszeitung Taz. Seit 1200 Jahren wird in Japan die Kirschblüte dokumentiert. Dem japanischen Wetterdienst zufolge ist die zeitige Kirschblüte höchstwahrscheinlich auf die Erderhitzung zurückzuführen. In diesem Jahr erreichte die Durchschnittstemperatur in Japan im März rund 12 Grad. Mitte des letzten Jahrhunderts lag sie noch bei rund 8 Grad. Heute beginnt der Fastenmonat des Islams, der Ramadan. Bis Mitte Mai verzichten Fastende auf Essen und Trinken während des Tages. Das Ende des Ramadans wird dann am 12. Mai mit einem großen Fest des Fastenbrechens gefeiert. Und noch zum Wetter. Den Rest der Woche gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Tageshöchstwerte belaufen sich jeweils um die 9 Grad. Nachts fallen die Temperaturen unter 0. Am Morgen ist also jeweils mit Frost zu rechnen.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Maximal zu 15 darf man im Kanton Bern noch für politische Anliegen demonstrieren. Seit letzten Dezember gilt wegen Corona somit faktisch ein Kundgebungsverbot. Dagegen haben nun zahlreiche Organisationen Beschwerde eingereicht beim Bundesgericht. Ihrer Meinung nach verstößt der Kanton Bern damit gegen Bundesrecht. Wilma Rall berichtet.
Seit letzten Dezember bis vorerst Ende April erlaubt der Kanton Bern nur noch Kundgebungen bis maximal 15 Personen. Diese starke Einschränkung der Meinungsäußerungs- und Versammlungsfreiheit begründet Berner Regierungsrat Philipp Müller folgendermaßen.
Die Begründung ist eine rein epidemiologische, gesundheitliche. Es ist so, dass das Virus keine Rücksicht nimmt darauf, aus welchen Gründen die Menschen zusammenkommen. Ob das eine politische Demonstration ist oder ob das eine Grillparty ist, das ist dem Virus egal.
Faktisch aber komme das einem Kundgebungsverbot gleich, kritisieren die BeschwerdeführerInnen, weil zu 15 ein politisches Zeichen zu setzen, sei schlicht unmöglich. Dazu sagt Philipp Müller.
Das ist ein faktisches Kundgebungsverbot, das ist richtig. Wir haben die Zahl einfach der Zahl des Versammlungsverbotes des Bundes angeglichen. Wir wollen da nicht Diskussionen, ob sich Leute jetzt wegen einer Kundgebung versammeln oder eben aus einem anderen Grund.
Genau hier aber liegt laut den BeschwerdeführerInnen der Hund begraben. X eine Versammlung sei eben nicht das Gleiche wie eine politische Kundgebung. Deswegen haben 10 Organisationen und Parteien nun Beschwerde eingereicht beim Bundesgericht. Simon Machado, Stadträtin der Grünalternativen Partei und im Vorstand der Demokratischen JuristInnen.
Ja, es gibt hauptsächlich 2 Gründe. Das eine ist, dieses Verbot verstößt gegen Bundesrecht. Der Bundesrat nimmt Kundgebungen explizit von der Beschränkung der Anzahl Teilnehmenden an Veranstaltungen im Allgemeinen aus. Und das andere ist, dass dieses Kundgebungsverbot verstößt gegen die Grundrechte der Meinungs- und Versammlungsfreiheit.
Gerade die Stadt Bern als politisches Zentrum der Schweiz müsse politischen Kundgebungen möglichst viel Raum bieten, ist Simon Machado überzeugt.
Weil sich da verschiedene nationale Anliegen zusammenfinden, die auf die Straße getragen werden müssen.
Trotzdem gehört der Kanton Bern zu den Kantonen mit den schweizweit stärksten Einschränkungen, was Kundgebungen betrifft. Regierungsrat Philipp Müller.
Sie sagen es richtig, Bern ist die Demonstrationshauptstadt und die Regierung ist überzeugt, dass sie verschiedene Demonstrationen und eben auch Ansteckungen hat, verhindern können durch diese Maßnahme. Es ist ja auch so, dass es im Kanton Zürich eine vergleichbare Regelung gibt. Auch Zürich hat viele Demonstrationen und auch dort sind sie nur erlaubt bis zu 15 Personen.
Und auch im Kanton Zürich ist eine Beschwerde hängig von linken Parteien und Bewegungen gegen das faktische Kundgebungsverbot der Zürcher Regierung.
Wenn ich richtig informiert bin, wurde die Beschwerde in Zürich vor 2 Wochen eingereicht und im Kanton Bern heute. Es ist immerhin anzumerken, dass diese Regelung Mitte Dezember eingeführt wurde von der Berner Kantonsregierung und jetzt 4 Monate später erfolgt die Beschwerde erst.
Laut den BeschwerdeführerInnen hat der Kanton Bern die ursprünglich befristete Verordnung nun bereits 3-mal verlängert, obwohl der Bundesrat politische Kundgebungen explizit ausgenommen hat von den Beschränkungen und lediglich eine Maskenpflicht erließ. Simon Machado.
Der Regierungsrat führt ja den Schutz der öffentlichen Gesundheit an und dem könnte man nachkommen, indem man im Rahmen vom Bewilligungsverfahren eben Auflagen macht und eine Maskentragpflicht verlangt und auch die Leute anhält, Distanz zu wahren.
Dass diese Vorgaben an den Kundgebungen dann auch tatsächlich eingehalten werden, sei teilweise schwierig sicherzustellen, kontert Philipp Müller.
Bis jetzt haben alle immer versprochen, dass sie sich daran halten werden. Das ist wie bekannt ja nicht überall eingetreten. Und darüber hinaus ist es eben nicht nur die Kundgebung selber, die zu Menschenansammlungen führt, sondern die Leute bereiten die Kundgebung vor. Dort treffen sie sich, sie reisen an. Es gibt dann Schaulustige, die stehen bleiben, aber vielleicht Gegendemonstranten. Ich kann mich erinnern, vor 4 Wochen war das, glaube ich, als Corona-Leugner in der Stadt Bern demonstrieren wollten, traten auf einmal Gegner auf den Plan und es ist noch fast zu Schlägereien gekommen. Auch das kann man verhindern mit einem Verbot.
Deshalb sei es der Gesundheit eben dienlicher, Kundgebungen grundsätzlich zu verbieten, so Regierungsrat Philipp Müller. Bleibt zu hoffen, dass die scharfen Restriktionen fallen, bevor das Bundesgericht hier einen Entscheid fällt, weil das kann dauern.
Nun hören wir Public Enemy mit Fight the Power.
Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.
Power! Yeah. say, yeah. Fight for power. Come on. Yo, check this out, man.
Okay, talk to me about the future of Public Enemy.
Future of Public Enemy got a...
Rabe Info.
Wer sich im Internet bewegt, weiß es. Die Hemmschwelle, andere Menschen zu beleidigen, scheint für manche Userinnen und User sehr tief zu sein. Vor allem gegenüber PolitikerInnen verlieren Kommentarschreibende oft jeglichen Respekt. Lea Stahel vom Soziologischen Institut der Uni Zürich promovierte zum Thema Aggressionen im Internet. Übermorgen Donnerstag wird sie im Rahmen einer öffentlichen Ringvorlesung über Angriffe gegen PolitikerInnen in den sozialen Medien referieren. Katrin Hiss hat sie gefragt, inwiefern Frauen online anders angegangen werden als Männer.
Also zum einen muss man hier unterscheiden zwischen der Menge, die die Politiker und Politikerinnen bekommen, und dann aber auch der Qualität oder des Inhalts. Was wir sehen in Studien aus anderen Ländern ist, dass Politiker und Politikerinnen etwa ähnlich viele bedrohende, beleidigende Kommentare im Internet bekommen. Was jedoch sich unterscheidet, ist die Qualität oder eben die Inhalte. Nämlich Politikerinnen werden signifikant häufiger sexistisch angegangen. Also da wird dann zum Beispiel in diesen aggressiven Kommentaren wird die physische Erscheinung, der Körper, das Geschlecht der Politikerin abgewertet. Sie werden als Frau in der Rolle der Politikerin in Frage gestellt etc. Also hier gibt es Unterschiede in Qualität, aber nicht unbedingt im Volumen.
Weiß denn die Forschung etwas über die Verfasserinnen von solchen Hassposts? Also wer steckt hinter solchen sehr bösartigen Kommentaren gegen PolitikerInnen?
Da ist noch nicht so viel bekannt. Man muss ja auch unterscheiden, in unterschiedlichen kulturellen und politischen Kontexten sind das dann auch unterschiedliche Täter und Täterinnen. Was man jedoch in unterschiedlichen Ländern findet, ist ein Großteil dieser Personen, die sind männlich. Es gibt auch Frauen, aber eben ein Großteil männlich. Hat auch sicherlich damit zu tun, dass die meisten Personen, die im Internet Inhalte beitragen, Männer sind. Die kommen sowohl von links und von rechts. Ich würde jedoch sagen, dass es aus dem rechten Spektrum etwas einen Überhang gibt. Es gibt dann auch noch Daten zur Frage, wieso Personen im Internet generell aggressiv sind, jetzt nicht nur gegen Politiker und Politikerinnen. Und hier finde ich zum Beispiel in einem Projekt, das ich letztes Jahr in Deutschland gemacht habe, dass Personen im Internet insbesondere aggressiver sind oder mit höherer Wahrscheinlichkeit aggressiver sind, wenn sie eher eine populistische Einstellung haben, wenn sie eher auf dem Land leben und nicht in der Stadt, aber auch zum Beispiel, wenn sie selbst angegriffen worden sind im Internet, dann können sie schnell vom Opfer auch zum Täter wechseln.
Leichtfertig könnte man ja nun einfach sagen, die betroffenen Personen, also die Zielscheiben von solchen Angriffen, die könnten ja auch einfach diese Hassposts ignorieren. Warum ist es nicht ganz so einfach?
Ja, also ignorieren ist sicherlich eine Strategie und das ist eine Strategie, die auch nicht wenige Politiker wählen. Was sie jedoch wissen sollten, ist, dass diese Politiker und Politikerinnen sich damit auch selbst schaden können. Denn es gibt Experimente, die auch gezeigt haben, dass wenn ein Publikum über längere Zeit konfrontiert ist mit abwertenden Kommentaren gegenüber einer Person oder einer Gruppe, dass dann diese Person oder Gruppe in den Augen des Publikums an Glaubwürdigkeit verliert, dass das Publikum dann Vorurteile und selbst aggressive sozusagen Ressentiments gegen diese Personen aufbaut. Also das heißt, für die Politiker und Politikerinnen ist es sicher nicht von Vorteil, wenn sehr viel aggressive Kommentare über sie im Internet zirkulieren. Es kann auch gesellschaftlich problematisch sein, wenn Aggression im Internet einfach ignoriert wird, weil es kann zu einer Normalisierung von Aggression führen. Also eben, dass das Publikum stärker vorurteilig denkt, dass das zu einem Klima schlussendlich der Polarisierung führen kann. Also das ist auch gesellschaftlich problematisch, wenn man hier einfach diese Aggression ignoriert. Und man muss natürlich auch wissen, dass Aggression im Internet, das Internet als digitale Öffentlichkeit, dort kann Aggression eben auch genutzt werden, um diese von bestimmten Gruppen, um diesen öffentlichen Raum zu kontrollieren und bestimmte Gruppen da auszuschließen. Und daher ist das natürlich auch, wenn man, also sofern man eine vielfältige Gesellschaft und Diskussionskultur will, kann das natürlich auch problematisch sein, wenn hier gewisse Gruppen ausgeschlossen werden.
Sie haben gerade das Publikum angesprochen, sozusagen die dritte wichtige Gruppe, die im Internet unterwegs ist, neben den VerfasserInnen von solchen Hassposts und den EmpfängerInnen von diesen Hassposts. Diese große Gruppe, die man ja öfters auch vielleicht vergisst in dieser Thematik, wie soll eigentlich die reagieren, wenn sie Angriffe auf PolitikerInnen in sozialen Medien mitliest?
Ja, ich meine, es kommt darauf an, welche Ziele diese Leser und Leserinnen haben. Natürlich, wenn sie die Ideologie der Hassredenden unterstützen, würde man natürlich raten, dass sie entweder nichts machen oder dass sie mit einem Like die Hassrede verstärken. Wenn man jedoch das Ziel hat, eben einer vielfältigen Diskussionskultur, dann könnte man den Lesenden auch raten, digitale Zivilcourage sozusagen anzuwenden, wie man das so schön nennt. Also ihre Präsenz zu zeigen in der digitalen Öffentlichkeit, zum Beispiel dann die Hassredenden sanktionieren, ihnen signalisieren, das geht so nicht, man wünscht eine andere Diskussionskultur. Das heißt, man stärkt damit zivilisierte Normen, wenn man so will. Aber natürlich ist es auch ein Sicherheitsrisiko für jede Person, die sich da hineingibt und selbst sanktioniert. Also das muss dann jeder selbst wissen. Aber oder Personen, die dann digitale Zivilcourage anwenden, die tragen natürlich dann auch zu einer Wahrnehmung des digitalen Raumes bei, dass dieser digitale Raum eben nicht nur aggressiv ist, sondern dass da auch Personen präsent sind, mithören, sich engagieren, die eben diese aggressiven Normen nicht unterschreiben.
Welche Folgen hat denn diese Hassrede auf sozialen Medien gegen Politikerinnen und Politiker auf den politischen Diskurs?
Ja, wie ich schon angetönt habe, ich würde sagen, dass es einen vielfältigen Diskurs erschweren kann, dass es eine demokratische Diskussionskultur erschweren kann, im Sinne davon, dass man sachlich kommentiert. Es kann eben auch eben das Publikum anstecken, wie ich schon gesagt habe. Es kann zu sich selbst verstärkenden Aggressionsdynamiken kommen und zu Polarisierung. Es kann auch dazu kommen, dass manche Gruppen in der Gesellschaft sich sozusagen zum Schweigen bringen, also gar nicht mehr an solchen politischen Debatten teilnehmen. Das hat man in einer Umfrage in Deutschland gefunden, dass Personen dort angegeben haben, dass sie nicht mehr im Internet in politischen Debatten mitdiskutieren wegen der Aggression. Und man findet das zum Beispiel auch bei Politikern und Politikerinnen aus anderen Ländern. Auch dort finden Umfragen, dass Politiker und Politiker angegeben haben, dass sie bestimmte Themen vermeiden, aus Angst davor, Ziele von Aggression zu werden. Das sind dann zum Beispiel insbesondere emotionale Themen oder polarisierende Themen, wie zum Beispiel zu Flüchtlingen, zu Ungleichheit oder zu Migration zum Beispiel.
Das sagt Lea Stahel. Sie arbeitet am Soziologischen Institut der Uni Zürich. Am Donnerstag hält sie einen Vortrag im Rahmen einer Ringvorlesung zu 50 Jahre Frauenstimmrecht. Organisiert wird das Ganze vom Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung der Uni Bern und ist kostenlos. Einen Link zur Anmeldung sowie das ganze ungekürzte Interview mit Lea Stahel findet ihr online bei uns auf info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's vom Rabe Info für heute. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's morgen um 11 Uhr. Dann berichten wir unter anderem darüber, wie Demokratiequalität sich auswirkt auf das Pandemie-Management verschiedener Staaten. Heute mitgewirkt haben Will Marall und Katrin Hiss. Am Mikrofon verabschiedet sich der Elias Fischer. Merci fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und habt einen schönen Tag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.